Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 der fantastischen Podcast-Reihe Pile of Fame unter dem Titel Auf gute Nachbarschaft. Gute Nachbarn, das sind Rainer Siegel und ich. Wir beide bestreiten diesen Podcast, stellen immer wieder Spiele vor, die auf eurem Pile of Shame liegen, weil ihr beim letzten Steam-Sale zugegriffen habt, als gäbe es kein Morgen mehr. Und wir ziehen einzelne Titel raus und sagen, den könntet ihr vielleicht mal angucken oder gleich wegwerfen. Hallo und herzlich willkommen, Rainer Siegel.
Hallo Markus, hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt das tatsächlich so eine gute Werbung für diesen Podcast ist, zu sagen, es geht heute um gute Nachbarschaft und alles dann, was daraus folgt.
Also ich, da spricht schon mal wieder deine normative Vorstellung von guter Nachbarschaft.
Natürlich, ja.
Ich finde es total vertretbar, wenn die Nachbarn sehr laut Party machen, auch mal zu sagen, liebe Leute, das ist mir zu laut. Auch das ist gute Nachbarschaft, dass man nicht einfach den Groll in sich hineinfrisst, sondern konstruktive Kritik übt. Wie zum Beispiel im Spiel
einem Schlachtermesser.
Party hart.
Ja, ich hab's schon verraten. Ne?
Wie du immer wieder in meine
ja,
wie ein sanfter Hügel ausgearbeiteten und mit präziser Rasenkantenscheren geschnittenen Anmoderation reingrätschst, Blutgrätsche, Siegel. Anyways, Party hart. Ja, ja. Das eine Spiel, dein Spiel heißt Hello Neighbor. Auch das ist doch sehr freundlich.
Ja. Ich habe mir jetzt wirklich einen ganzen Haufen Witze überlegt. Ich bin ja Österreicher und ja, also Kinder in Kellern aufziehen ist bei uns eine liebgewonnene Tradition, wirklich seit Jahrzehnten, aber Hello Neighbor geht ein bisschen zu weit in diese Richtung, würde ich sagen. Ja, es ist wirklich seltsam. Wie gesagt, die gute Nachbarschaft, ihr müsst das alles ironisch verstehen. Alles, was wir sagen, auch diesen letzten Satz, den ich gesagt habe gerade. Also es ist alles
Rainer Siegel, wir haben das Jahr 2023.
Ja, alles Meta.
Alles Gen Z, alles Meta. Niemand spricht mehr ernsthaft. Natürlich ist es alles ironisch. Auch diese Ansage.
Ja,
so,
ja,
also das Spiel hat im weitesten Sinne Nachbarschaft zum Thema, beide Spiele, deins, worum geht's? Ich hatte mir folgendes vorgenommen, da war der Einstieg, der mir entglitten war, und zwar folgendes, wir spielen ja immer die Spiele des anderen auch, ich habe, weil Rainer ein relativ gutes Händchen hatte mit seinen Spielen und ich dann oft da ende, sozusagen seine Spiele zu spielen und meine so ein bisschen zu vernachlässigen, habe ich mir jetzt immer vorgenommen, nein, Rainers Spiele erst ganz zum Schluss, kurz bevor den Cast aufnehmen, am Tag vorher guckst du mal rein, wenn es dann gut ist, hast du immer noch ein paar Stunden Zeit. Habe ich also gestern gemacht. Es geht anscheinend um jemand, der in einem Haus wohnt, das ist so Disney-Grafik in 3D, man ist selber anscheinend ein kleiner Junge, der in einem Haus rumlaufen kann und ich habe, seien wir großzügig, 10 Minuten gespielt. Aber das komplette Fehlen eines Einstiegs, eines Tutorials, eines wie funktioniert es hier, mit sofortigem mehrfachen Sterben, hat mir gezeigt, das ist nichts für dich, das kann ein Roguelike-Siegel machen, der ist Sterben gewohnt. Deswegen meine erste Frage an dich, worum geht's eigentlich und lohnt es sich, durch diese Einstiegshürde durchzubeißen?
Ach, ja, also ich muss anders anfangen. Ich ignoriere das, was du mich gefragt hast, jetzt einfach so
wie Siegel! Ich,
nein, ich mache das anders. Es ist jetzt so, Hello Neighbor ist wirklich ein Spiel, das hatte ich tatsächlich auf meinem Pile of Shame. Ich habe keine bewusste Erinnerung dran, woher es überhaupt kommt. Plötzlich war es da, wir haben da schon mal drüber geredet. Es ist wie das U2-Album einfach aufgetaucht. Und das Seltsame dran ist jetzt, ich hatte immer so im Hinterkopf, das wäre eigentlich kein schlechtes Spiel und ich habe es nur noch nie gespielt. So, dann haben wir uns letztes Mal darauf geeinigt, wir nehmen das jetzt. Und dann habe ich so mit einem halben Auge so mir gedacht, ja, jetzt werfe ich mal einen Blick so auf Metacritic, um zu schauen, wie gut diese versteckte Perle in meinem Haufen ist. Und 38%.
Wirklich, wow.
Das Spiel hat 38% auf Metacritic, da habe ich mir gedacht, okay, das ist keine gute Ausgangssituation.
Stopp. Also voll, alles voller Meta, man weiß ja nicht, worum geht. Dieses Ding kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, weil auch ich habe diesen Titel bei mir in der Library gehabt und die Prämisse, was man über das Spiel weiß, ohne es jemals gesehen zu haben, ist ja tatsächlich ganz nett. Anscheinend irgendwas mit einem seltsamen Nachbarn. Anscheinend muss man irgendwie was erforschen. Das klingt ja erstmal gut.
Ja, es klingt gut und jetzt wird es nämlich noch weirder, weil ich habe dann noch ein bisschen nachgeforscht. Wie ihr seht, ich zäume hier ganz postmodern das Pferd von hinten auf. Nicht das Spiel ansehen.
Nein, hast du das Spiel gespielt?
Natürlich, ich habe es gespielt. Der Punkt ist jetzt der, ich habe dann auf Wikipedia nachgelesen, das wirklich seltsam ist. Und auf Steam, das Spiel hat trotz des Metacritic-Scores von nur 38 wirklich sehr positive Steam-Rezensionen eingesammelt. Und es ist eine Erfolgsgeschichte gewesen, weil es gibt insgesamt in der Franchise, ja, es gibt eine Franchise, 2017 erschienen, von den Kritikern und auch von den Spielern eigentlich damals wirklich ausgebuht. Trotzdem, es gibt 7 Teile insgesamt mit Spin-Offs, es gibt Teil 2 Spin-Offs und es gibt eine Animated Series auf YouTube dazu. Die ist 2020, 3 Jahre später quasi erschienen und veröffentlicht worden auf YouTube. Da hatte die erste Pilotfolge 11 Millionen Views innerhalb kürzester Zeit. Und 2020 ist vom Publisher Tiny Build in den russischen Entwickler des Spiels die Summe von 15 Millionen Dollar investiert worden. Und das alles zusammen, diese seltsamen Fakten, die rund um dieses Spiel. Ja, ich habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich dann doch schon wieder ein bisschen entweder interessant oder seltsam oder beides. Kurz gesagt, ich bin einem großen internationalen Waffenschmuggelring auf die Spur gekommen und es ist alles Geldwäsche und es liegt nicht am Spiel. Nein, das bin ich leider nicht, aber ich habe den Verdacht, da müsste mal ein Investigativreporter drüber schauen, weil das seltsam ist nämlich, Hello Neighbor ist, ich hatte es so im Kopf, es war ja im Early Access, es ist eigentlich so ein bisschen ein Spiel mit KI wäre, nämlich der Nachbar, der titelgebende Neighbor, der eben da sein Haus bewacht und der ist relativ intelligent für einen NPC, das ist mehr oder weniger der Elevator-Pitch des Spiels, der merkt sich, wo du in sein Haus einbrichst, der lernt dazu, der lauert dir auf, du musst dich mit dem anders auseinandersetzen als mit anderen NPCs. Das war damals die Zeit, als eben Alien Isolation das Alien eigentlich was Ähnliches gemacht hat in dem Spiel, nämlich, ja, es hat dich verfolgt, man hat nie genau gewusst, wo es tatsächlich jetzt auf dich lauert. Das war ein Emergent Gameplay in dem Sinn, dass du ihm gesagt hast, okay, das ist ein Bösewicht, der ist cleverer als die anderen.
Alter, erzähl doch erstmal, worum es überhaupt geht. Was genau, macht man denn da? Es geht darum,
man ist eben, wie du vorher schon gesagt hast, ein kleiner Junge und du brichst ins Haus deines Nachbarn ein, weil du was Verdächtiges gesehen hast. Das heißt, so irgendwie Screwball, Thriller, Comedy, Stoff eigentlich. Okay. Ja, und das Seltsame ist eben, der Nachbar, der folgt eben nicht vordeterminierten Pfaden, sondern der ist, unter Anführungszeichen, ihr seht die Gänsefüßchen nicht, sie sind fett, groß und rot, intelligent. Der Nachbar ist intelligent, er folgt einer künstlichen Intelligenz und das heißt in der Praxis, dass er wirklich wie eine wahnsinnig von der Tarantel gestochene Walze aus Zorn und Schnelligkeit dich 2 Sekunden, nachdem du sein Grundstück betreten hast, durch ein zugemachtes Fenster anspringt, auf dich losrennt und dich erwürgt und du wachst im Keller wieder auf. Ja, das war eigentlich meine Gameplay-Erfahrung mit Hello Neighbor. Eigentlich gleich wie bei dir, wie du vorher gesagt hast. Und das wirklich Komische dran ist jetzt...
Du wachst im Keller wieder auf?
Ja, wenn man 5-mal erwischt wird oder 6-mal, dann gibt's eine Zwischensequenz, dann wachst du im Keller wieder auf und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das ist eben der Punkt. Es ist das Ganze wirklich ein unfassbar seltsamer Haufen von Gameplay-Ideen,
die zusammengeschmissen werden. Was ist das Ziel des Spiels?
Ja, das ist eben das Seltsame. Das Ziel des Spiels ist eigentlich, du musst eben mehr oder weniger, also das erste Ziel, das du bekommst, das siehst du eben in der kurzen Videosequenz, im Keller ist irgendjemand eingesperrt anscheinend und der Schlüssel zum Schloss der Kellertür ist im oberen Stockwerk des Hauses. Das Haus ist relativ klein, der Nachbar, der düst unten herum. Wenn er dich sieht und wirklich oder wenn er dich hört von anderen Seite des Hauses sogar, dann rast er, wie gesagt, mit einer affenartigen Geschwindigkeit auf dich zu und versucht dich zu erwischen. Das macht das ganze vorsichtige Vorgehen ja einerseits notwendig, andererseits wirklich wahnsinnig schwer, weil er halt einfach wirklich unberechenbar ist und überall sofort da ist. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nach einer spannenden Herausforderung, der man taktisch und vorsichtig begegnen könnte. Aber in der Wirklichkeit ist es eigentlich nur furchtbar mühsam, weil es gibt mehr oder weniger, es gibt keine Taktik. Man muss sich aufs Glück verlassen, ob man jetzt erwischt wird. Wenn er rauskommt und dich verfolgt, dann musst du 3-mal ums Haus laufen, bis du ihn abgehängt hast. Dann kannst du es wieder versuchen, nochmal einzusteigen. Das heißt, das Seltsame in dem Ganzen ist jetzt das, du hast hier ein Haus und du musst in dem Haus durch mehr oder weniger Trial and Error rausfinden, wo ist der Schlüssel für dieses Schloss zu dieser Tür im Keller. Dafür brauchst du eben... Es ist eine ganz lineare Kette von Rätseln, die sich mehr oder weniger nur durch Ausprobieren rausfinden lassen.
Also für mich hört sich das so an, als ob wir an dieser Stelle aufhören können, darüber zu reden, weil das ist ja die Mega-Gurke einfach.
Naja, es ist eben nicht so einfach, das dachte ich auch, aber ich habe dann weitergespielt und das Schräge dran ist ja doch, es ist eben am Anfang hat man das Gefühl, es ist so eine Stealth-Sandbox eigentlich. Ja. Sprich, da läuft eben dieser dieser Artificial Intelligent Actor herum, du musst versuchen ihm auszuweichen, das funktioniert leider nicht so gut, wie man glauben könnte. Angeblich ist es in den späteren Levels besser, weil da sind die Häuser viel größer, das heißt, da ist ja nicht immer so auf deiner Pelle die ganze Zeit, das ist in dem kleinen Haus am Anfang wirklich so. aber das ist es eben. Es ist eine Stealth-Sandbox, ein bisschen wie bei Hitman, wo du mehr oder weniger ja nach Gegenständen suchen musst, um Türen zu öffnen, um irgendwelche ja um Maschinen in Gang zu bringen. Du musst zum Beispiel einmal in allerersten Level, du musst den Schlüssel fürs Auto finden. Im Kofferraum des Autos ist ein Magnet. Mit dem Magnet kannst du aus dem Geräteschuppenfenster einen Schraubenschlüssel holen. Mit dem Schraubenschlüssel kannst du das Tor aufmachen, mit dem du aufs Dach klettern kannst. So, das ist so eine lineare Rätselkette, die gibt's in dem Spiel eben. Und wäre ja alles ganz schön und gut, wenn man eben nicht alle paar Sekunden von dem Nachbarn unterbrochen würde. So, ich habe es wirklich auch schon fast abgeschrieben gehabt. Und dann kommst du in den Keller. Und da ist der Keller tatsächlich, das ist dann eigentlich plötzlich ein Horror-First-Person-Spiel, First-Person-Puzzler in gewisser Weise. Das heißt, du hast da wirklich eine seltsam riesige Kellerwelt, in der du mehr oder weniger durch wirklich riesige Räume, Zimmerfluchten läufst und eben, es ist unheimlicher als oben. Natürlich, oben ist es einfach ein Haus in der Vorstadt, mehr oder weniger. Unten ist es wirklich ein bisschen horrormäßig. Und dann kommst du wieder raus und da wird es dann wirklich weird, weil dann bist du nämlich wieder in demselben Haus des Nachbarn, nur hat der in der Zwischenzeit sein Haus mit Anbauten und Zubauten aufs Bizarrste verändert. Das Ding ist plötzlich doppelt so hoch, hat Zimmerfluchten dazu gewonnen, es ist höher, es hat ein Häuschen am Dach angebaut, dort gibt's irgendwie überall riesige Wasserleitungen, die durch das heißt, es wird plötzlich einfach total schräg eigentlich das Ganze. Das heißt, es wird recht grotesk und ich habe mir gedacht, oh, es wird jetzt wirklich noch interessant, das ist jetzt eigentlich etwas, okay, vielleicht, und die schlechte Nachricht ist einfach, der blöde Nachbar kommt ja immer noch alle 2 Sekunden auf die Pelle und ihn irgendwie abzuschütteln ist einfach nicht besonders interessant oder spannend. Du musst immer noch in jeder einzelnen Sekunde mehr oder weniger alles aufmachen, um reinzuschauen, ob da vielleicht was drin ist, was du brauchen
kannst. Versuchst du gerade sozusagen nachzumachen, was das Spiel macht? Nämlich eigentlich kann man es abschreiben, aber dann gibt's noch so einen kurz interessanten Punkt, aber letztlich kann man es doch abschreiben.
Ja, ich versuche eigentlich ein bisschen auch mir selber gerade nochmal ein Gedächtnis zu rufen, ob es wirklich so übel ist, wie ich es wirklich so rein empfunden habe, und zwar schon von ganz von Anfang an.
Meine lieben Zuhörerinnen, nähern Sie sich vorsichtig. Hier können Sie ein Siegel in der freien Wildbahn erleben. Ein Siegel, wie er an sich selbst zweifelt. Darf er ein Spiel jemals schlecht finden?
Natürlich, ich finde viele Spiele schlecht, aber eben der Punkt ist der, was mich dran verwirrt, ist wirklich eben, ich habe es dir vorher schon gesagt, das Spiel ist ja anscheinend eine Erfolgsgeschichte. Und das verstehe ich.
Sind alle anderen nicht verrückt oder bin ich es?
Ja, no, it's the children who are wrong. Es ist very positive on Steam. Es hat, wie gesagt, 7 Spin-offs. Es gibt ein 15 Millionen Dollar Investment. Es haben 11 Millionen Menschen die Pilotfolge angesehen und trotzdem finden sich im Steam-Forum, wo eigentlich rundum alle ja über das Spiel plaudern, so ein wunderbarer Eintrag, den habe ich mir sogar herauskopiert, mit dem vielversprechenden Titel How to Understand Hello Neighbor Logic. Und ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich es nicht verstanden. Ich klicke das an. Und da kommt, you cannot. It's just stupid. Watch Walkthrough on YouTube. Ja, das habe ich dann gemacht und es ist wirklich so. Es ist seltsam. Es ist wirklich ein seltsames Spiel.
Fantastisch.
Also ich kann es jetzt abkürzen. Es ist wirklich, nein, lass es auf dem Pile of Shame liegen. Aber es ist trotzdem,
nach einer Viertelstunde sagt Rainer Siegel, ich kann es abkürzen.
Ja, ich bin verwirrt. Es tut mir leid. Wie war es mit deinem Spiel? Also du hast ja meines auch gespielt. Du hast nach 10 Minuten schon bemerkt gehabt, dass das nichts taugt, ne?
Ja, es gibt so Spiele, wo ich so denke, wenn ich nicht wirklich muss, dann will ich auch nicht. Und das war tatsächlich sozusagen, und das finde ich das Schöne an dem Format, ne? Also ich spiele ja gerne Spiele, wenn sie so ein bisschen clunky sind oder weird. Aber ich, also in meiner Karriere als jemand, der professionell von Berufs wegen Videospiele spielt, sind mir sehr selten Spiele begegnet, die so einen schlechten Einstieg haben, die mich dann noch angesprochen haben. Mhm. Und wäre es mein Spiel gewesen, hätte ich mich natürlich weiter durchgebissen. Aber einfach nein.
Du verstehst schon meine Verwirrung. Weil
ja, total.
Einerseits, ich dachte mir eben, irgendwas muss doch sein. Was sehe ich hier nicht? Oder was sehen die anderen alle?
Ich habe das manchmal bei Spielen. Ich pflege ja Rezensionen erst dann zu lesen, wenn ich selber eine geschrieben habe. Und es geht natürlich beides. Ne? Also es geht natürlich, also wo ich so Spiele sehe, wo ich so denke, na, die sind so ein bisschen rough on the edges, aber das ist schon ganz geil eigentlich. Und alle so, nein, es ist schlecht. Dann zweifle ich natürlich und umgedreht aber auch. Ich denke so, was ist das denn für ein Mist? Und dann so alle jubeln total. Aktuelles Beispiel ist A Space for the Unbound, wo alle sozusagen die PR-Meldung nachplappern, das ist ein Slice-of-Life-Spiel aus Indonesien. Und ich finde, das ist nicht die richtige Beschreibung für das Spiel. Aber anyways, I digress. Party Hard. Party Hard ist bei mir ein Spiel, das auf dem Pile of Fame liegt. Also, liebe Hörerinnen, kleiner Blick hinter die Kulissen. Manche Spiele liegen bei uns wirklich auf dem Pile of Shame und manche Spiele suchen wir für euch raus. So, das war aber wirklich so ein Ding, das lag schon lange bei mir. Das fällt ja sozusagen grob in die Kategorie Hotline Miami-like. Und es geht also um Folgendes. Die Nachbarn machen laute Party. Ich bin genervt. Also nehme ich ein Messer und schlachte alle ab. Das ist genauso blutig, wie sich das anhört. Spielt sich sozusagen so, man sieht das Level, man sieht das gesamte Level auf dem Bildschirm. Es ist Pixelgrafik, top-down. Und dann muss man dafür sorgen, dass die Leute umkommen, ohne dass man erwischt wird. Man kann Leute erstechen und dann hat jedes Level, und dann kann man die Körper nehmen und irgendwie sie wegwerfen. Also wenn es so Mülltonnen oder irgend sowas gibt. Und dann gibt es, man kann die Bowle vergiften, man kann das Klohäuschen umwerfen, man kann den Lautsprecher zum Explodieren bringen, also solche Sachen. Und dann dachte ich so, wow, das ist so ein Action-Stealth-Game, quasi Pixel-Hitman gekreuzt mit Hotline Miami. Hotline Miami ist ja nicht wirklich Stealth, das ist ja eher sozusagen so wirklich Action-Ballett des Todes. Und war da ganz angetan von. Und dann machte meine Motivationskurve so einen tierischen Abfall, weil die sind, also Hotline Miami, ja, oder Hitman, das sind ja Sachen, die sind vom Gameplay her gepolished wie nichts Gutes. Also die sind ja Perfektion, könnte man so sagen. Das ist Party Hard überhaupt nicht. Also man scheitert so oft an Leveln, einfach weil irgendwas ist nochmal schief gegangen oder man hat es auch manchmal das Gefühl, wirklich gar nicht in der Hand. Und es ist so eine irre Mischung auch aus, du musst halt schnell und actionreich sein, aber du musst auch geduldig sein. Also es lohnt sich einfach, 5 Minuten nichts zu machen. Wenn der gefährlichste Part ist, von den 50 Leuten sind noch 5 da, und du musst so lange warten, bis sie sich mal auseinanderziehen, damit du sie in Ruhe über den Jordan bringen kannst. Und wenn du dann nicht sozusagen vorsichtig genug bist, dann wirst du halt von der Polizei erwischt. Und das ist eine Mechanik, wenn die Menschen was sehen, was ihnen komisch vorkommt, rufen sie die Polizei. Und wenn sie dich gesehen haben, bist du dann auch verdächtig und dann wirst du festgenommen. Da kannst du auch nichts gegen machen. Also du kannst weglaufen, aber du bist sehr schlecht im Weglaufen, deswegen wirst du oft festgenommen. So, das Ganze ist dann, das hat mich so erstmal demotiviert. Und dann ist es aber wieder angestiegen, weil die Level sind alle sehr kurz. Es hat nichts Inkrementelles, also das Level geht an und du musst das Level schaffen. So, es gibt keine Erfahrungspunkte, keine Zusatzausrüstung, nichts. Und dann hat das so was Arcade-mäßiges. So, man hat dieses Level, da sind die 60 Leute und man ist dran gescheitert und flucht auch, weil es gab ein Level, Du kannst selber auch das Telefon bedienen, dann kommt immer so irgendein Special-Ding. Es gab einen Level, da konntest du Zombies mal herbeirufen. Und ein Lösungsweg für das Level ist, einfach alle zombifizieren lassen und dann die Zombies abstechen, weil die Zombies kannst du abstechen, die melden, die rufen nicht die Polizei an. Aber das ist so eine kleine pixelige Pixelgrafik und wenn dann 2 Zombies direkt übereinander stehen und du den einen erstichst, dann kann nicht der andere greifen. Bevor ich das realisiert hatte, bin ich 5-mal gestorben. Und dann wusste ich, okay, du musst wirklich die Zombies sehr weit auseinander. So, solche Momente gibt es halt. Aber die Level sind kurz genug und die Herausforderung ist sozusagen so arcadig genug, dass ich echt die letzten Tage immer wieder dieses Ding angemacht habe. Was heißt das im Fazit? Nee, hast du es gespielt? Sag erst mal, was du.
Ich habe es kurz gespielt, aber was mich wirklich total verwirrt hat dran, weil eben, wie du gesagt hast, du hast Hitman erwähnt und Hotline Miami und beide Spiele, das hast du auch gesagt, sind eben sehr durchdesignt, beziehungsweise ja. Die Levels, die sind wirklich ja mehr oder weniger, die sind choreografiert, das heißt, man weiß, was man zu erwarten hat. Es gibt mehr oder weniger es gibt Fallen, die man auslösen kann, es gibt Möglichkeiten, das so oder so zu machen, also von vornherein festgelegte. Das ist bei Party Hard ja überhaupt nicht, weil das randomized ist. Habe ich das recht verstanden? Es ist jedes Mal alles woanders ein bisschen.
Nee, also jein. Es gibt verschiedene Layouts, aber da gibt es nicht so richtig viele.
Also, okay, weil der Punkt ist nämlich der, also wenn ich es einmal anfange und dann erwischt mich die Polizei oder ich sterbe irgendwie und dann fange ich nochmal an, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich es diesmal quasi an derselben Stelle besser machen kann, weil unter Umständen diesmal gar nicht die Möglichkeit besteht, in diesem Raum diese Falle zu legen oder die Personen kommen eben diesmal nicht zum Schäferstündchen ins Schlafzimmer, weil sie aus irgendeinem Grund das diesmal nicht machen, obwohl sie es vorher gemacht haben. Das heißt, man muss sich eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger, man muss improvisieren. Das klingt ja jetzt irgendwie ganz toll, aber andererseits so richtig so geplant eine ganze Party auslöschen, ja, was schon wirklich ein Recht, wenn man sagen mal, es ist schon ein sehr makabrer,
makabres Setting. Das ist halt der Erwartungsbruch, den das Spiel macht. Das Spiel verkauft sich so, als wäre es so, aber es ist eigentlich ein Action-Game.
Ja, es aber halt, dafür fand ich es eigentlich, ich persönlich fand dafür die Action eigentlich zu unspannend, weil es ist, du kannst die Umgebung abstechen.
Ja, das Action stimmt auch nicht.
Du läufst ganz langsam weg, das heißt, du hast eigentlich, es geht nicht um Skill in dem Sinn, es geht darum, du musst im richtigen Moment, ja, du musst warten eigentlich recht viel, das hast du gesagt.
Also ich finde schon, aber es ist dann doch irgendwie sozusagen eine sehr gute Umsetzung von Slasher. Ne, also weil es gibt den maskierten Blutkiller und der löscht einfach alle aus. Das finde ich schon irgendwie, und da finde ich das Spiel stark, weil das ist ja eben nicht so, das klinge ich so wie Markus Richter, der Killerversteher. aber es ist ja eben nicht so, ne, also es gibt ja sozusagen den Mastermind, der plant halt alles und setzt die Fallen so und dann fallen alle tot um und er hat eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Und es gibt halt sozusagen den Psychopathen, der geht halt irgendwo hin und fängt halt an, Leute abzustechen, muss halt gucken, dass er nicht erwischt wird. Und das ist halt eher ein Slasher-Movie als Spiel. Das funktioniert dann doch relativ okay. Und es ist wirklich, wie du sagst, man hat am Anfang diese Erwartung, also eigentlich, das war zumindest meine Erwartung, eigentlich ist es so, wenn du das Level gut studierst, dann musst du niemanden abstechen, sondern dann kriegst du alles, aber das ist nicht der Fall. Das sind so Boni. Du kannst sie benutzen, manchmal tragen sie zur Lösung bei, aber es sind halt irgendwie nur Boni. Und mein Fazit zu dem Spiel ist dann folgendes deswegen. Ich glaube nicht, dass man das kaufen sollte. Aber wenn man das hat, sollte man das spielen.
Da bin ich mir nicht ganz sicher eben. Das ist, diesmal widerspreche ich dir mal. Wir haben halt heute Rollentausch. Ja, genau. Weil, wie gesagt, es ist nicht hübsch. Es ist nicht hübsch. Was? Das ist jetzt nicht ein Ausschlusskriterium, aber ja,
wer mir bist nicht du gefallen. Und was hast du mit Rainer Siegel gemacht? Das ist Pixelgrafik.
Ich bin ein Fan von Pixelgrafik, aber es ist wirklich nicht auf der hübschen Seite von Pixelgrafik, würde ich mal ganz, ganz streng sagen. Dann außerdem der Sound, also es ist wirklich, ich verstehe, warum der Mann wirklich anfängt, irgendwie abzustechen, wenn meine Party nebenan wirklich solchen Sound hätte, dann müsste irgendwas passieren.
Aber ich finde auch, ne, weil der Vergleich zu Hotline Miami mit einem fantastischen Soundtrack drängt sich hier auf, aber wie der Rest des Spiels sind die Songs mediocre?
Maximal, ja.
Und es gibt nur sehr wenige davon.
Ja, eben, das ist eben der Punkt.
Das kann man dann auch wieder reiten, ne? Weil das ist dann so, also du bist von der Musik genervt. So,
ja, ich bin, ja, das Schräge dran ist wirklich, das ist jetzt ein seltsamer Fall, weil ich muss natürlich dazu sagen, ich habe es nicht so lange gespielt, bis es mir gefallen hat. Vielleicht ist das bei dir eben der Punkt gewesen, weil du gesagt hast, okay, du gibst ihm so lange die Chance. Aber wie gesagt, das ist eine recht spezielle Situation in unserem Format, weil wir haben die Spiele ja schon. Das heißt, wir sind nicht, also ich bin zumindest nicht in der Situation, dass ich sage, okay, jetzt habe ich es schon gekauft, jetzt gebe ich ihm halt so lange die Chance, irgendwas wird ja wohl dran sein. Nein, wir haben sie schon, das heißt, jede Minute mehr, die wir reinstecken, die uns nicht
ich habe mich aber nicht durchgebissen. Es war nicht so, mir gefällt es nicht, ich muss jetzt aber als Beispiel, sondern es war so, ich spiele das, ich habe 37 von 45 Partygängern in der Swimmingpool-Party irgendwie umgebracht, ich scheitere an einem doofen Glitch, was auch immer, dann lege ich das Spiel weg, aber, und dann gehe ich mal Schreibtisch irgendwie arbeite eine Stunde und dann denke ich so, ich könnte es jetzt aber nochmal probieren. Also ich habe mich wirklich von dem Spiel tragen lassen und es ist sozusagen ein okayes Spiel. Ich will es nicht beschönigen, aber es macht auch Spaß.
Ja, das Seltsame ist nämlich, es gibt wirklich eines, das recht ähnlich ist eigentlich vom Konzept. Das heißt Death Coming. Kennst du das?
Nee.
Das ist ein Spiel, das hat nicht diese Art von Pixelgrafik, sondern es ist eher so diese 16-Bit-Grafik, sagen wir mal so, also recht nett und cute und mit irgendwie so ein bisschen kawaii, so Final Fantasy-artig, also so die japanische Ding. Und ich glaube, es ist ein chinesisches Spiel auch. Und da bist du der Tod. Und du blickst auch von oben eben auf so eine Art Terrarium eben, was da alles los ist. Es ist so eine Szene. Entweder es ist eine Fabrikshalle oder es ist eine Nachbarschaft oder eben irgendeine andere Location. Und du kannst durch Manipulation der Umgebung eben da, du sollst so viel sehen wie möglich hier quasi ernten. Hm. Und da geht es eben auch um ähnliche Fallen wie im Party Hard. Das heißt, du kannst da irgendwie Elektrofallen auslösen. Du kannst irgendwie die Leute irgendwie durch Explosionen oder ähnliches irgendwie zum Tod. Es ist ein bisschen wie Final Destination The Game, mehr oder weniger. Du bist quasi der Tod, der das alles machen muss. Und das ist eben im Gegensatz zu Party Hard, vielleicht war auch meine Erwartungshaltung deshalb irgendwie eine andere, weil das ist eben ein Puzzle eigentlich. Das heißt, du musst wirklich da durch Trial and Error ausprobieren, welche Reihenfolge ist die richtige. Kannst du nachher diese Bärenfallen alle noch auslösen, wenn du da das andere schon gemacht hast, wie maximierst du mehr oder weniger deinen Headcount hier oder deinen Killcount? Und das ist eben Party Hard überhaupt nicht. Und ich habe immer gedacht, okay,
Siegel, du kannst doch jetzt nicht hingehen und sagen, ich spiele nicht mehr Burnout, weil das ist gar nicht der Bus-Simulator, den ich erwartet habe.
Das weiß ich schon, aber ich war die ganze Zeit underwhelmed von Party Hard, weil ich mir gedacht, okay, es ist eben kein Puzzle-Game, ja, aber für ein Actionspiel wie zum Beispiel in das Hotline Miami, ist es zu langsam und eigentlich auch zu wenig responsiv, weil wenn man es genau nimmt, es macht ja auch keinen Spaß hinzugehen und einen abzustechen, was oder? Das ist jetzt nicht so, du hast immer Dead Cells irgendwie hier. Es gibt hier da geht's nicht um den ersten Moment, wo du hingehst und sagst, okay, dieser Tastendruck hat so perfekt gepasst, das ist es. Das hat das Spiel auch nicht, meiner Ansicht nach. Also es ist, ich blicke deiner Begeisterung oder deinem Wohlwollen für dieses Spiel wirklich so mit großer Skepsis entgegen. Ich verstehe es auch nicht.
Ich verstehe alles nicht mehr.
Was habe ich gemacht?
Du bist ein Hater. Meine Vermutung ist folgende. Du hast einfach zu lange nicht mehr Dwarf Fortress gespielt und die Entzugserscheinungen projizierst du jetzt auf andere Videospiele.
Ja, möglicherweise. In Dwarf Fortress ist die Musik auf jeden Fall besser. Oh.
So weit würde ich nicht gehen. Anyways, also wir halten fest, Hello Neighbor, nein. Einfach nein, ja, Leute. Ja, also müssen wir nicht lange, also einfach nein. Party Hard, wenn ihr ein Siegelscher Roguelike Dwarf Fortresser seid, eher nicht. wenn ihr ein offenes Herz für Videospiele habt und nicht irgendwie böse seid, wenn nicht stumpf kopiert wird, sondern wenn man auch mal einen eigenen Ansatz, einen anderen Genre versucht, dann spielt Party Hard, liebe Leute. Spielt es. Ich kann das nur
empfehlen. Was interessant ist auch, beide Spiele stammen von Tiny Build eigentlich, also vom Publisher.
Ach so.
Ich habe es gestartet, zwei jeweils, und denke mir, irgendwas ist ähnlich. Déjà-vu, was ist los? Ja, Tiny Build, beides. Das ist ein kleiner Indie-Publisher, glaube ich. Aber ja, also.
Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, wie geht es den Nachbarn vom CEO von Tiny Build?
Ja, und vor allem, ich möchte wirklich wissen, was mit Hello Neighbor los ist. Also sagt's mir, sind da irgendwo Konten in Luxemburg, die gefüllt werden mit den Scheingewinnen durch dieses Spiel, das angeblich so viele Menschen gekauft haben? Das sind doch nur alles russische Oligarchenfreunde, die da hier irgendwie, das kann nicht anders sein. Ich meine, sieben Nachfolger für ein Spiel, das 38% auf Metacritic hat,
wenn das
eigentlich wirklich einfach nicht gut ist.
Wenn das ein aufwendiger, produzierter Podcast wäre, würde ich jetzt ganz langsam den Regler von Rainer Siegel runterziehen und die Musik ganz langsam lauter machen und den Abspann laufen lassen.
Ja, und dann so dieses GIF einblenden, wo ich so irgendwie so auf diese Wand mit den Verbindungen in der einen und anderen Seite. Da steckt mehr dahinter. Also ich glaube, das Geheimnis von Hello Neighbor, das liegt gar nicht in seinem Spiel, sondern in seiner Finanzierungsstruktur, Freunde. Denkt mal drüber nach.
Liebe HörerInnen, wir wünschen euch weiterhin gute Nachbarschaft und bleiben euch bis zum nächsten Mal sehr gewogen. Euer Markus Richter und
Rainer Siegel.
Bis dann. Tschüss.